Der Titel dieser Predigt ist Die Konsequenz. Wir sind jetzt auf unserem Weg vom Berg der Verklärung her zum vorgesetzten Zielpunkt auf Golgatha gekommen. Ich möchte beginnen mit einem alten Reim. O drückten Jesu Todesminen sich meiner Seel auf ewig ein, o möchte stündlich sein Versöhnen in meinem Herzen kräftig sein. Denn ach, was habe ich ihm zu danken? Für meine Sünden floss sein Blut, das heilet mich, den Armen, Kranken, und kommt mir ewiglich zugut. Und da steht ein Satz jetzt im Wort Gottes vor uns, kurz und bündig, allda kreuzigten sie ihn. Mit so einer heiligen Nüchternheit, ohne jegliche Beifügung ihrer eigenen Gefühle und eigenen Gedanken berichten die Evangelisten uns die wesentlichste Tatsache, die Kreuzigung Christi. So ist die Schrift, so ist sie von Gott gewünscht und eingegeben. Allda kreuzigten sie ihn, so steht es ganz kurz in Johannes 19, 18. Das ist alles, was sie sagen. Aber wohl jedem, der diese Sprache versteht, es gibt keine ergreifendere als die, die hier gesprochen wird. Sie ist für uns die beste Erbauung, so kurz und so realistisch. Man sollte ja meinen, der Anblick des stillen, blutenden Menschensohnes würde sogar in seinen Feinden eine Regung von Mitleid und Teilnahme hervorrufen. Aber die Evangelisten zeigen uns etwas völlig anderes. Sie lassen uns stattdessen einen Blick tun in die Herzen der umstehenden Menschen, die eine Beute geworden sind. Eine Beute der Macht der Finsternis. Ein schauerlicher Abgrund der Verstockung tut sich auf. Hier auf Golgatha, da steht eine unzählbare Menge von Menschen, Zuschauern, Zaungästen. Aber nein, nicht lauter Feinde. Auch einige edle Frauen sind darunter, sagt die Bibel, treue Jüngerinnen ihres Herrn. Und ihre Tränen, die müssen wohl ihren Standort benetzt haben. Salome ist da. Maria Magdalena ist da und andere, und unter ihnen die Frau, durch deren Herz jetzt das prophezeite Schwert dringt, die gebrochene Mutter Jesu. An der Seite von Johannes, dem einzigen aus den Zwölfen, der den Mut und den Weg hierher gefunden hatte. Es ist eine Frage der Notwendigkeit, die die Füße dieser wenigen Getreuen hierher lenkt. Wenn wir aber hören heute, dass in einigen christlichen Gemeinden verlangt wird, man dürfe nicht zu Jesus beten, sondern nur mehr zum Vater, dann ist es nicht eine Sache der Argumentation, diesem Unsinn entgegenzutreten, sondern eine Frage der Not, der Sündennot und der Anfechtung, also eben der seelischen Notwendigkeit, die sich in uns klammert an ihn, an seinen Namen. Es ist die Sündernot gewesen, die uns ja das rettende Wort Gottes hat finden lassen, die Jesu Gottheit und seine Messianität nicht in Frage stellen kann, die ihn braucht, ihn, den Heiland, den Retter von Sünden, und den anrufen muss, ist ja doch in keinem anderen das Heil, ist ja doch kein anderer Name unter dem Himmel dem Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. So steht es in Apostelgeschichte 4,12. Und jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. So steht es in Joel 3. Menschen, die jetzt das Gegenteil verlangen von Gläubigen, die kennen keine Sündennot, die kennen keine geistliche Armut, die müssen wohl erhaben sein über dem Wort Gottes, erhaben über den anderen, sonst würden sie es nicht wagen, das Schreien, das Beten zum Herrn Jesus auszuschlagen, hintanzusetzen und Gott zu verbieten. Schöne, sehr verderbliche Vorgehensweise, Menschen wegzulocken von den Füßen des Retters, den ein Thomas ja völlig zu Recht seinen Herrn und seinen Gott genannt hat. Und was waren die Jünger froh, als sie den Herrn wiedergesehen haben nach seiner Auferstehung? Niedergefallen sind sie vor ihm, haben ihn angebetet, haben seine Füße umfasst. Wo sollte uns denn sonst Rettung werden, wenn wir nicht hinzutreten zu ihm, dem Anfänger und Vollender unseres Heils? Aber es ist ja wohl das erklärte nächste Ziel des Widersachers, ein Christentum ohne Christus. Denn nur so kann Ökumene reibungsfrei funktionieren. Und der Schlüssel dazu ist, Jesus darf nicht Gott sein, darf nicht angebetet werden. Wir befinden uns hier ja immer noch in einem Kampf, in einem inneren und in einem äußeren Gefecht. Und die Schrift, die spricht von Waffen zur Rechten und Waffen zur Linken, von Schild und Helm und Brustpanzer und vom Umgürtetsein mit Wahrheit. Eine deutlich wehrhafte Sprache. Es muss uns ja längst klar geworden sein, dass gerettet worden sein keine einfache Sache ist, die wir leicht nehmen könnten, zumal wir ja gehalten sind, unsere Rettung zu verwirklichen mit Furcht und Zittern, so sagt der Philipperbrief in Kapitel 2, Vers 12. Aber ist es nicht so, dass heutzutage mancher Christ sich vornehmlich eine Gemeinschaft aussucht, wo ihm nichts passieren kann, wo nichts aufgedeckt wird in seinem Inneren von seinem Tun? Er flüchtet in die Unverbindlichkeit, ins seelische Gestreicheltwerden, und es passt gut zu dieser unserer Zeit in der westlichen Hemisphäre, zum breiten Weg, der keine Anstöße bietet. Das ist heute ja leicht möglich. Nun stellen wir uns einmal die heutige Christengemeinschaft vor auf Golgatha. Wer würde denn erscheinen aus purer Notwendigkeit seiner Sünden wegen? Wer würde denn erscheinen wegen seiner eigenen Bosheit, wegen seinem Verhaftetsein in die Sünde, aus dem er gerettet werden möchte? Ja, aus welchem Beweggrund würden die vielen Schaulustigen, die es zweifellos gerade heute geben würde, dort auf Golgatha stehen? Schon damals haben sich ja alle Gesellschaftsklassen daran beteiligt, da waren die Hohepriester, da waren die Ältesten, da waren die Schriftgelehrten und da war das Volk. Und so ist es auch heute und so wird es bleiben, solange die Gnadenzeit besteht. Worte des Spottes hat man gehört aus den Reihen dieser Ferne Stehenden. Der Inhalt ihrer Lästerreden ist auch nicht unbedeutend, der ist sogar besonders wichtig. Kein Wort wird uns hier umsonst überliefert. Nun, was haben denn die Umstehenden dem Tiefgehassten dort am Kreuz noch zu sagen? Bezeichnenderweise hört man von den Getreuen unter dem Kreuz kein Wort. In ihrer Betroffenheit können sie nur mehr schweigen, in ihrem Schmerz. Reden tun also an diesem ernsten Ort nur jene, denen es ihre Bosheit und ihr Leichtsinn ermöglicht. Ja, womit können die Umstehenden Jesus denn noch beschimpfen? In all ihren Schmähungen werden sie unwillkürlich ja doch nichts anderes als Zeugen seiner Ehre. Wir hören da zum Beispiel, anderen hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er der König Israels, so steige er nun vom Kreuz, so wollen wir ihm glauben. Ja, so rufen sie. Er hat anderen geholfen. Ja, er hat anderen geholfen. Wilhelm Busch hat an dieser Stelle einmal gesagt, wenn ich dort gewesen wäre, dann hätte ich geschrien, anderen, mir hat er geholfen. Aber schau doch, jetzt müssen seine wunderbaren Heilandstaten sogar von seinen bittersten Feinden bezeugt und bestätigt werden. So ist es von Gott bestimmt. Vom Herrn kommt, was die Zunge reden wird, steht in Sprüche 16,1. Unzähligen Menschen hat er geholfen, er der Herr, von der Finsternis zum Licht geholfen, vom Tod zum Leben, von der Traurigkeit zur Freude. Ewig wird er gerade für das gelobt werden, womit sie dort meinen, ihn schmähen zu müssen. Und weiters hören wir, er hat auf Gott vertraut, der befreie ihn jetzt, wenn er Lust an ihm hat. Denn er hat ja gesagt, ich bin Gottes Sohn. Ja, er hat Gott vertraut, für uns, damit wir jetzt auch in ihm Gottvertrauen haben dürfen. Wie ein Fels ist er dagestanden, als ihn die schreckliche Bosheit umtobt hat, er, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Ja, er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn. Und diese Aussage, diese Tatsache wird, solange diese Welt besteht und weit darüber hinaus, kein Mensch wegdiskutieren können. Er hat es gesagt und er hat es auch bewiesen. Und er wird es noch beweisen. Alle Knie werden sich beugen vor ihm und alle Zungen werden bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. So steht es in Philipper 2,11. Man weiß nicht, was eigentlich mehr erschütternd ist, wenn man sich hineinversetzt in die Situation dort, in diesen beispiellosen Vorgang auf Golgatha, wo Himmel und Hölle ihre Kräfte gemessen und ihre höchste Offenbarung entfaltet haben. Der allmächtige Gott in Christi Schwachheit und Niedrigkeit und der Teufel in gewohnten Hochmut, wo Heiligkeit auf vollendete Sünde trifft. Ist es die bodenlose Unverfrorenheit der Sünde oder der heilige Dulder am Kreuz? Was ist erschütternder? Die diabolische Freude der Feinde Christi kämpft hier gegen Jesu ureigenstes Wesen, gegen das majestätische Bewusstsein seiner Person, gegen seine vorweltliche Herrlichkeit beim Vater, gegen seine absolute Bedeutung für die Welt und gegen seine liebende Opfertat für die sündige Welt. Es ist ein Beispiel, wenn auch das größte und einzigartigste, für die Sache, an der wir stehen, wie wir singen. Es zeigt an, was für eine Dimension diese Situation hat, wie sich alles erhebt, was Welt und Dämonie aufbieten kann, wenn einer Gott ganz gehorsam wird, der einzig eine nämlich. Und mehr Aufschluss und einen innigeren Zugang zum Herzen unseres Herrn dort auf Golgatha verschafft uns Psalm 22. Ich lese mal Vers 2. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bleibst du fern von meiner Rettung, von den Worten meiner Klage? Mein Gott, ich rufe bei Tag und du antwortest nicht, auch bei Nacht, und ich habe keine Ruhe. Aber du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Auf dich haben unsere Väter vertraut, sie vertrauten und du hast sie errettet. Zu dir riefen sie und haben Rettung gefunden. Auf dich vertrauten sie und wurden nicht zu Schanden. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, spotten über mich. Sie reißen den Mund auf und schütteln den Kopf. Wer soll doch auf den Herrn vertrauen? Der soll ihn befreien, der soll ihn retten. Er hat ja Lust an ihm. Ja, du hast mich aus dem Leib meiner Mutter gezogen. Du warst meine Zuversicht schon an meiner Mutter Brust. Auf dich bin ich geworfen von Mutterschoß an. Vom Leib meiner Mutter her bist du mein Gott. Sei nicht fern von mir, denn Drangsal ist nahe und kein Helfer ist da. Es umringen mich große Stiere, mächtige Stiere vom Baschan, umzingeln mich, sie sperren ihr Maul gegen mich auf wie ein reißender, brüllender Löwe. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser und alle meine Gebeine sind ausgerenkt, mein Herz ist geworden wie Wachs, zerschmolzen in meinem Innern. Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt an meinem Gaumen und du legst mich in den Staub des Todes. Denn Hunde umringen mich, eine Rotte von Übeltätern umgibt mich, sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Ich kann alle meine Gebeine zählen, sie schauen her und sehen mich schadenfroh an. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los über mein Gewand. Du aber, Herr, sei nicht ferne, o meine Stärke, eile mir zur Hilfe. Errette meine Seele von dem Schwert, meine Einsame von der Gewalt der Hunde. Errette mich aus dem Rachen des Löwen. Ja, du hast mich erhört und gerettet von den Hörnern der Büffel. So will ich meinen Brüdern deinen Namen verkündigen inmitten der Gemeinde, will ich dich loben. Soweit Psalm 22. Und deshalb muss es uns selber nimmermehr befremden, wenn es uns ähnlicher geht, denn wer auf Gott baut, der bekommt Probleme. In dem Moment, wo wir Gott gehorsam sein wollen, beginnen die Schwierigkeiten und wie der erste Petrusbrief beginnt, es steht, dass wir erwählt sind, auserwählt zum Gehorsam. Und im 1. Petrus 4, Vers 12 steht, Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges, sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch, damit ihr auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit euch jubelnd freuen könnt. Der intensivste Kampf, der ist aber dort auf Golgatha geschehen, wo die Kräfte des Himmels erfolgreich widerstanden haben den diabolischen Kräften, wobei die gesamte Weltgesellschaft Stellung bezieht gegen Christus. Jesus selbst schweigt dort zu allem, was die Erlösung der Welt behindern oder verhindern will, aber er schweigt nicht, wo es um das Heil geht, denn nun erfolgt ja sein erstes Wort am Kreuz. Also wir lesen in Lukas 23, und als sie an den Ort kamen, den man Schädelstätte nennt, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter, den einen zur Rechten, den anderen zur Linken. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie teilten aber sein Gewand und warfen das Los darüber. Nur steht da nicht alles in uns still vor tiefer Ehrfurcht? Still vor dem heiligen und unbegreiflich barmherzigen Gott, so geduldig und von großer Güte. Seit Grundlegung der Welt war dem Schöpfer Gott bewusst, was hier geschieht, was geschehen wird. Und er selber erschafft das Holz. Er lässt die Völker sich entwickeln, er lässt sie ihre Gesetze schaffen, um dann hier am Fluchholz, am Boden zu liegen, angenagelt. Und wir Wir stehen staunend vor dem Geheimnis der Welterlösung, vor dem Geheimnis des Allerheiligsten. Hier steht der Sünderverstand still, der steigt aus. Und wer hier noch spotten will, wer lästern will, wer sich hier abwendet vom heilsamen Geschehen, dem fehlt das Sündenbewusstsein. Der hat das Herz nicht auf dem rechten Fleck, der ist verwirrt, der hat ein verfälschtes Gewissen. Wird uns nicht schon im Anfang der Kreuzigung der Ernst des Gerichts über die Sünde klar geoffenbart? Wollen wir ja, sind wir uns nicht im Klaren darüber, wie ernst es Gott nimmt mit unserer Sünde, wie unerbitterlich er sie strafen muss, so dass hier der Heilige, der Sohn, auf dem Fluchholz liegt, angenagelt? Seit Jahrtausenden war das so vorgesehen. Jetzt ist es aber tatsächlich soweit. Er wurde fixiert an diesen beiden Balken. Die Offenbarung des Zornes Gottes über alles ungöttliche Wesen wird jetzt hier vollzogen an dem, der für die Gottlosen bezahlen will. Nicht aber für das Ungöttliche generell, denn es trifft ja nur die Menschen, für die er bezahlt. Es gilt nicht für die gefallenen Engel. Uns Menschen aber, uns gilt es allen. Gottes Wort sagt in Römer 8, 32, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern er hat ihn für uns alle dahingegeben. Dahingegeben? Wohin? Nicht zu einem Besuch auf dieser Welt, nicht zur besseren Belehrung dieser dunklen Erde, nein, dahingegeben hat der Vater ihn in dieses entsetzliche Gericht, dahingegeben in den Fluch der Fluchbeladenen, in die Gottverlassenheit, in die Verdammnis der Verdammten hat der Vater ihn dahingegeben. Den, der von keiner Sünde gewusst hat, den hat er zur Sünde gemacht und hat die ganzen Zornesfluten über ihn ergehen lassen. Der heilig ist, ohne Tadel, der mit dem unbedingten Gehorsam, der muss nun in den Zustand der Sünder, die keinen Gehorsam gekannt haben, Gott gegenüber, der, den der Vater immer erhört hat, der wird jetzt zu einem, der niemals gebetet hat. Und wer von uns jetzt trotz dieses Ernstes die Sünde weiterhin noch leicht nimmt, dem ist schwer, dem ist vielleicht gar nicht mehr zu helfen. Wie ernst ist es Gott mit unserer Sünde? Aber wir sind ja so leichtfüßig geworden, was die Sünde betrifft. Es stört uns doch nicht mehr besonders, dass christliche Kinder gegen ihre Eltern rebellieren, dass die Frauen nicht ihren Männern untertan sein wollen und dass die Männer ihre Frauen nicht lieben wie Christus die Gemeinde. Und wir haben uns ganz dumm eingeschossen auf 3, 4 Hauptsündengebiete und den Rest, den saufen wir wie Wasser. Nehmen wir nur als ein Beispiel das Angesprochene aus Gottes Wort noch einmal zu uns, 1. Petrus im Kapitel 2, da steht, er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir, den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen. Jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Und gleicherweise sollen auch die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen, damit, wenn auch etliche sich weigern, dem Wort zu glauben, sie durch den Wandel der Frauen ohne Wort gewonnen werden, wenn sie euren in Furcht keuschen Wandel ansehen. Halt mal inne hier, wo finden wir das heute noch, den in Furcht keuschen Wandel? Und weiter geht's, euer Schmuck soll nicht der äußerliche sein, Haarflechten und Anlegen von Goldgeschmeide oder Kleidung, sondern der verborgene Mensch des Herzens in dem unvergänglichen Schmuck eines sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. Denn so haben sich einst auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten, wie die Sarah dem Abraham gehorcht und den Herrn nannte. Deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr Gutes tut und euch keinerlei Furcht einjagen lasst. Ihr Männer, ihr sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Endlich aber seid gleichgesinnt, mitfühlend, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, gütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Schmähung mit Schmähung, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr wisst, dass ihr dazu berufen seid, Segen zu erben. Erfindet sich das denn alles so in unserem Leben, oder nehmen wir es hier viel zu leicht? Wer sollte sich denn zu Christus, zum Lamm Gottes bekehren, wenn er das Verhalten der Männer sieht, das sich nicht deckt mit diesem Text? Weil die Männer ihre Frauen nicht lieben in der rechten Weise und ihr nicht Ehre erweisen, stattdessen werden dumme Witze gemacht, wird der Frau keine Hilfestellung erwiesen im Haushalt bei ihren Fragen und Unsicherheiten. Wo bleibt da das Ehren der Frau? Und manche christlichen Männer sehen sogar Pornos an und meinen noch, sie führten eine Ehe. Aber nein, nicht vor Gott. Er nimmt die Sünde ernst. Es reichen ja bereits die kleinen Unehren, die der Frau erwiesen werden vom Mann. Und sowas passiert jahrzehntelang, permanent, von der Küche bis zum Keller. Gott lässt sich aber nicht spotten. Was der Mensch sät, das erntet er auch. Es steht in Hebräer 13,4, die Ehe soll von allen in Ehren gehalten werden und das Ehebett unbefleckt. Die Unzüchtigen und Ehebrecher aber wird Gott richten. Und da können wir dann jahrzehntelang missionieren, evangelisieren, wir können beten und spenden. Man sieht uns ja doch an, dass wir nicht errettet sind von unserer Art. Und die gläubigen Frauen? Wer sich nicht unterordnen will, kann auch nicht auf Gott setzen, nach diesem Petrustext. Dein Mann ist ja nicht gläubig, sagst du? Und die Ehe, die dauert ja schon so lange, zu lange. Und der Ehebruch beginnt bereits aber dort, wo ich fort will, wo mir die Zeit der Ehe zu lang wird. Und warum wird es vielen zu lange? Warum kein Unterordnen? Warum keine Liebe? Weil die Sünde nicht als Sünde gesehen, nicht ernst genommen wird. Weil man Gott ignoriert, der für unsere Sünde seinen Sohn hingerichtet hat, damit wir, erlöst von der Schuld, in einem neuen Leben wandeln. Er hat seinen Sohn für uns zur Sünde gemacht und er hat uns in seinem Sohn neu gemacht. Finden wir das überhaupt notwendig? Wir scheinen ja ganz zufrieden, wenn wir weiter in dem verharren, was wir immer getan haben, wie wir immer waren. Wir kennen ja da gar keine Sünde mehr im täglichen Miteinander oder sollen wir sagen im Gegeneinander. Wenn man uns manchmal so zuhört, so zusieht, wo ist denn das Neue, das geworden ist? Und wie wird das alles ausgehen? Was wird das Ende sein? Das heute übliche Verhältnis von Eheleuten zueinander, das Verhältnis von Kindern zu den Eltern, die alle in eine christliche Gemeinde gehen, das ist nicht mehr der Beginn einer Verstockung, sondern schon eine fortgeschrittene, eine chronische. Und wenn wir nicht jetzt, heute, die Sünde ernst nehmen, nicht so ernst, wie Gott sie genommen hat, wie man es ja deutlich sieht an seinem Gericht am Kreuz, dann werden wir das eigene Gericht über unsere Sünde ernst nehmen müssen, wenn es sich über uns zu entladen beginnt. Natürlich hört man das jetzt heute nicht mehr gerne. Gottesfurcht ist zum Fremdwort geworden. Ein Ältester hat uns einmal gesagt, Gottesfurcht? Das ist doch nur eine Ehrfurcht. Ja, wir können ja versuchen, uns das einzureden. Aber wir müssen dabei wegschauen von dem, der um unsertwillen zum Fluch gemacht worden ist, dort am Kreuz, von dem, der unsere Verdammnis für unsere Sünden und unsere Art durchlitten hat. Nur wir werden deshalb Feinde des Kreuzes werden, wenn wir einen gottfernen Lebenswandel beibehalten. Wir können so den Sohn Gottes mit Füßen treten und das Blut des Bundes für unrein achten. Ja, das kann uns passieren. Freilich können wir sie sehen, die Liebe Gottes, die manche nur nützen wollen zur Bezahlung und zur Vergebung ihrer Schuld und zur Rettung und Versicherung vor der ewigen Verdammnis. Freilich können wir diese Liebe sehen an dem Gekreuzigten, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, dahin gab, in den Fluch, in die Sünde, in die Verdammnis. Gerettet, ja. Bezahlt, ja. Aber was machen wir jetzt mit einem Wort wie diesem? Wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen, wie Galater 5,16 sagt. In unseren so schwierig empfundenen Verhältnissen hier, in der Ehe, untereinander, sind wir denn tatsächlich mitfühlend? Sind wir voll brüderlicher Liebe? Sind wir barmherzig? Sind wir gütig? Haben wir es angezogen, das teure Kleid, das der Christus uns erworben hat, dort in seinem Blut, unter den teuflischen Drohgebärden, als er alle seine Gebeine zählen konnte, dieses Kleid, das einzige, das immer modern sein wird vor Gott, wie Kolosser 3,12 sagt, so zieht nun an, als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut, ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Haben wir es angezogen, dieses Kleid? Ja, gerne redet die Christenheit vom weißen Kleid, das Christus uns erworben hat. Ja, es ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Aber dieses Kleidungsstück hat seinen Grund und Bestand in Jesu Gerechtigkeit, ganz allein. Und hat das dann nichts, gar nichts zu tun mit dem Kleid aus dem Kolosserbrief, mit dem Kleid der Barmherzigkeit, der Freundlichkeit, der Demut und Sanftmut und Langmut? Oder sind wir auch schon so weit gekommen, wie viele heute sagen, wir sind ja doch keine Kolosser, also kein solches Kleid? Unser Herr und Heiland ist aber nicht dort gelegen und hat sich annageln lassen und hat alles erlitten, damit wir irgendwann einmal Ja gesagt haben zu ihm. Jetzt aber zu Hause und sonst wo ein unflätiges Kleid tragen, zerbitzen und zerrissen von Hader und Missgunst, von Herrschsucht und so weiter. Es geht doch dem Unverständigsten ein, oder? Wie hat das Wort von der Liebe Gottes geheißen, das wir so gerne zitieren? Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Kennen wir alle Johannes 3,16. Und wir wissen, dass dieses Wort nicht ferne ist, dass es nicht verschwunden ist seit jenem Tag, an dem wir es gehört und so gerne aufgenommen haben und uns dann zu den Gläubigen gestellt haben. Das Wort ist nahe, es ist ewig gültig, es hat kein Ende gefunden. Damals nicht, nicht voriges Jahr. Nicht gestern, nicht heute Morgen. Wer an ihn glaubt und in ihm bleibt, der geht ja wirklich nicht verloren. Das ist Gegenwart und Zukunft, das ist Ursache und Wirkung seiner Person. Allerdings haben wir uns ja selber nicht ändern können. Es ist nicht unser Verdienst, wenn wir wirklich anders geworden sind. Es ist alles sein Verdienst, Jesu Verdienst, sein Werk. Wir haben aber ein Problem, wenn wir nicht verändert worden sind. Ja, dann stehen wir im Konflikt zu dem Wort, der an ihn glaubt und damit auch zum Verlorengehen. Nun ist es ja auch sein Werk, dass wir überhaupt glauben können. Aber wie sieht es denn aus in den Herzen, in den Häusern, an den Arbeitsstätten derer, die diesen Satz zitieren? Prüfen wir uns selber, jeder von uns. Ja, Gottes Liebe, was für ein Wort. Was soll sie denn tun, seine Liebe? Wiederum Liebe soll sie erwecken. Liebe soll Liebe erwecken. Und wir wissen als Bibelleser, woran die Liebe sich erfreut. An der Wahrheit. Ohne Wahrheit keine Liebe, die vor Gott etwas gilt. Und doch spielen so viele Gott und sich selber ein Christentum vor. Das Spiel ist aber durchschaut, denn vor Gott sind wir alle offenbar. Wie Hebräer 4,13 sagt, kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Der kennt mich ganz genau, der weiß, wo ich heuchle. Er kennt die Stellen, wo ich nicht aus der Wahrheit bin. Gerettet worden zu sein durch Jesu Opfertat, das ist die eine Sache. Das, was Gott jetzt tut an dir und an mir, das ist dann sein weiteres, und zwar notwendiges Werk. Deswegen heißt es, schafft eure Rettung mit Furcht und Zittern. Ich muss ja eingehen auf sein Reden, auf seine Züchtigung, auf sein Vollenden der Rettung an mir. Und es geschieht eben zu Hause und im Straßenverkehr. Und wenn ich alleine bin und meinen Gedanken nachhänge und wenn ich anderen dienen soll. Und es gilt im Alltag, auch in der Krankheit, im Dulden und der Druck und im Bedrängnis. Ob und wie ich das annehme oder nicht, wie ich mich verhalte in Christus, im Glauben an ihn, in den Werken, die Gott für mich bereitet hat, ob ich sie tue oder nicht, ob ich sie fliehe, das bestimmt meinen weiteren Werdegang. Und Gott ist es, der sowohl die Mittel als auch den Gehorsam zur Verfügung stellt, die Barmherzigkeit, das gegenseitige Höherachten, das Dienen aneinander. Das stellt alles er zur Verfügung durch sein Leben in uns, auch das Wollen und das Vollbringen. Aber ich kann mich ja noch schrauben, mich drücken davor, kann mutwillig den Spinner herauskehren, den Herrscher, den Despoten und kann im Fleisch wandeln statt im Geist. Und das Ende ist mir und ist uns allen wohl bekannt. Wer anfängt, die Mitknechte zu schlagen, sollte... Ja, kann ich es wirklich verwerfen, was mir bewusst gewacht worden ist von Gott? Welch ein Strom an Barmherzigkeit und Liebe von Golgatha ausgeflossen ist, ja immer noch fließt und in Ewigkeit weiter fließen wird. Was ist denn das höchste Gut auf Erden? Das höchste Gut auf Erden ist die Sündenvergebung. Jesu Blut, das redet. Redet im Heiligtum Gottes. Und es redet besser als Abels Blut. Es schreit um Erbarmen für dich. Und für mich, sollten wir da weiter im bösen Fleisch leben wollen? Sollten wir nicht die Gelegenheit Gottes ergreifen und jetzt jedes Joch wegreißen, in der Ehe, in der Familie, am Arbeitsplatz, in der Gemeinde, heute noch, jetzt gleich? Golgatha, ja, schau an, das Lamm Gottes. Jesus hat uns dort den Zugang eröffnet zur Gnade Gottes. Für jeden reumütigen Sünder ist jetzt der Gnadenthron offen, für jede Sünde. Auch für Christen, auch für dich und mich. Wir singen das Lied doch so gerne, wo es heißt, ach, mein Herr Jesu, wenn ich dich nicht hätte und wenn dein Blut nicht für den Sünder rette, wo sollte ich ärmster unter den Elenden mich sonst hinwenden? Golgatha. Gerettet worden zu sein. Das ist aber damit nicht abgeschlossen, denn es geht bis heute eine heilige Mahnung für uns alle vom Kreuz aus. Und das Wort Gottes zeigt sie mehrfach auf. Zum Beispiel in 2. Korinther 5, 15, da steht, Christus ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Darin besteht das Christenleben bis zum Heimgang. Und darüber hinaus. Wird es aber so beherzigt? Wird es so gelebt? Stimmt es so? In unserem Alltag gehen wir so auf die Ewigkeit zu? Es steht in Galater 5, 24, die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Lüsten. Was sind wir jetzt noch zu beleidigen? Nein, sagt die Bibel aufgrund des Kreuzes Christi, da steht in Galater 6, 14, von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Und die Schwierigkeiten? Die Bedrängnisse, wozu dienen sie, was bewirken sie? Da steht im 2. Korinther 4, 10, wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesus am Leib umher, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar wird. Das Leben Jesu muss offenbar werden an uns. Sehen müssen die Menschen das. Bemerkbar muss es sich machen in Schwierigkeiten, in Krankheitszeiten, im Zusammenleben. Das ist nämlich unser wirkliches Zeugnis, das Leben Jesu in uns. Neues ist geworden, das Alte ist vergangen. Gottes Kinder sind wir mit Gottes Art oder etwa nicht. Fragen wir mal deine Frau. Fragen wir mal deinen Mann, fragen wir die Kinder, fragen wir die Glaubensgeschwister. Es ist oft schwer zu glauben bei vielen, die sich Christen nennen, nicht wahr? Da ist kein hochzeitliches Kleid zu sehen in ihrem Alltag, in ihrem Benehmen, in ihrem Auftreten. Und die vier Kennzeichen unserer Erlösung in Christus sind immer noch unsere Niedrigkeit, unsere Nichtigkeit, unsere Torheit und unsere Schwachheit. Warum? Weil Gott dort am Kreuz Krieg geführt hat gegen die Weisheit der Welt, gegen die Stärke der Welt, gegen das, was hoch angesehen ist in der Welt. Das hochzeitliche Kleid, das Christus uns erworben hat, das sieht jetzt vollkommen konträr aus zu unserem früheren Kleid des Hochmuts. Das Alte ist vergangen. Und wer Christus hat anziehen dürfen, der hat dieses neue Kleid, der steht als Braut zu seiner Rechten, völlig neu gekleidet im Inneren, wie Psalm 45 es ausdrückt, ein Bild auf das Wort Christus in euch. Da steht im Vers 14, ganz herrlich ist die Königstochter im Innern, aus gewirktem Gold ist ihr Gewand. Und es ist kein Aufruf zur Besserung, wenn es heißt, so zieht nun an als Gottes Auserwählte und Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander, vergebt einander, wenn einer über den anderen zu klagen hat. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Und überdies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Nicht besser werden können wir, sondern Christus sollen wir leben lassen in uns. Wir können auch nicht leben von der Sündenvergebung allein. Nein, leben können wir nur, wenn das Leben Christi in uns wirksam ist. Nur dann ist es wirksam, das neue Kleid, wenn wir ihn angezogen haben. Dann ist da herzliches Erbarmen, dann ist da Demut, Sanftmut. In ihm können wir einander vergeben und die Liebe Gottes in uns haben, die sich der Wahrheit erfreut. Das Gnadengeschenk von Golgatha ist die fortgesetzte Erlösung, nicht die Sache eines Moments, nicht die Sündenvergebung allein. Und die Mahnung, die Golgatha deshalb an uns richtet, ist die Frage nach Christi Leben in uns, jetzt, nach dem hochzeitlichen Kleid. Lasst euch versöhnen mit Gott. Und versöhnen, das heißt doch, habt das Leben des Sohnes in euch, in alle Ewigkeit, mit all seinen Auswirkungen. Aber viele sehen in dem Wort Versöhnung nur diese eine abgeschlossene Handlung, ihre einmalige Entscheidung für Christus bezüglich der Sündenvergebung. Das hochzeitliche Kleid, es fehlt ihnen dann bis zum Todestag hin. Es ist nichts wirklich neu geworden in ihnen, sie sind hochmütig geblieben, hart, unbarmherzig und herrschsüchtig. Sie sind nicht wirklich dienstwillig geworden, sie jammern, sie sind widerwillig geblieben, achten die anderen nicht höher als sich selbst. Na und was wird sein, wenn der König jetzt zu uns kommt, die Gäste zu besehen? Unser Herr Jesus Christus ist in diese Welt gekommen, um die Sünden wegzunehmen. Und das Verderben der Leute, was ist es? Zuletzt ist es doch immer die Sünde, die Zielverfehlung, dass man Gott verfehlt und den Sohn. Und dieses die Welt bestimmende, vor Gott aber auf die Verdammnis zugehende böse Wesen, das wollte Christus umschaffen in ein neues Wesen, in ein gutes Wesen, in ein unvergängliches Himmelreich. Und er hat es auch geschafft, er hat es neu geschaffen. Die Frage ist, sind wir dabei? Haben wir dem zugestimmt? Haben wir das ergreifen wollen? Stimmen wir dem täglich zu? Oder sind wir keine Galater, keine Philippa, keine Korinther und so weiter? Geht uns das alles gar nichts an, was in den Lehrbriefen steht, was Christus uns erworben hat und was jetzt ans Licht kommen soll, was Licht werden soll, was Christus geschaffen hat in Tod und Auferstehung? Das ist ja mehr, weit mehr, als wir je zu erwarten hatten, viel mehr, als ich je ein Sünder hätte erbeten wollen. Ja, es wäre zu erwarten gewesen, dass seinem Vorhaben von keiner Seite her etwas in den Weg gelegt worden wäre. Man hätte erwarten können, dass jeder verlorene Sünder diesem Heil freudig entgegengeeilt wäre. Aber nein, nicht nur, dass das Grundböse dieses einzige Heilmittel gegen sein Verderben von sich aus hasst, dass es dieses wahrhaft Gute im blinden Eifer mitsamt dem Arzt von sich stößt. Nein, sogar diejenigen, die wenigstens so weit gekommen waren, einzusehen, dass sie verloren sind, die nehmen wohl gerne die Tatsache an, dass der Schuldbrief zerrissen ist auf Golgatha und aus der Mitte getan wurde, aber ihre Heilung in einem neuen Leben, das Herrschen des Gottessohnes in ihrem Innern, das verschmähen sie. Sie würden zu viel verlieren, denken sie an Ansehen, an Macht in der Familie, am Arbeitsplatz, vor den Verwandten, so glauben sie. Niedrigkeit? Nichtigkeit, Torheit und Schwachheit? Nein, danke. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Wo kämen wir denn da hin? Ja, wo geht er jetzt hin, der Großteil der heutigen westlichen Christenheit? Jedenfalls geht jeder von uns unveränderlich auf seine letzte Stunde zu, jeder persönlich. Das Endziel und seinen Endzustand bestimmt jeder selbst. Ja, das hochzeitliche Kleid. Nicht, dass es nicht gegeben wäre. Nein, aber man will Christus nicht anziehen, der das Kleid selber ist. Man will den nicht essen, der das Leben ist. Und das diabolische Endziel bleibt so dasselbe. Ein Christentum ohne Christus. Bei allzu vielen ist die Eigenliebe ja größer geblieben als die Konsequenz aus der Gottestat auf Golgatha, die da heißt, er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Die meisten leben aber doch weiter für sich selber, oder? Trotz ihrem Bekenntnis zu Christus. Das Wesen der Sünde ist geblieben in ihnen, wie ein Palast aus der eigenen Geschichte steht es da und ein Gewaltiger bewacht dieses Haus. Und dieser Nimrod, der will und will nicht seinen Platz räumen, nicht freiwillig. Und Jesus hat ja genau gewusst, was im Menschen ist, tief drinnen. Ich bringe das Schwert, hat er deshalb sagen müssen, er, der den Frieden hat bringen wollen. Und Jesus steht bis heute da, als ein Zeichen, dem widersprochen wird. Von allen, in denen die Sünde noch immer mächtig herrscht, zum Eigenleben. Oder hasst denn die Welt wirklich Menschen wie unser einen? Hasst sie uns tatsächlich? Weil in uns etwas anders geworden ist, völlig anders, kann der Herr auch zu uns mit vollem Recht sagen, weil ihr nicht von der Welt seid, sondern ich euch von der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Weil die Welt sieht, weil sie merkt, dass alles anders geworden ist in uns. Oder sind wir so angepasst, so der Welt gleichgestellt, dass wir gar nicht auffallen? Das wäre ein zutiefst ökumenischer Zug. Der Vorhang ist zerrissen worden von Gott. Der Zutritt zum Gnadenthron ist offen seit Jesu Opfertod auf Golgatha. Aber wie viele von den Christen treten nun auch ununterbrochen hinzu, haben wir nicht auch, nämlich wir, oft nur ein fernes Verhältnis bevorzugt, folgen wir von ferne? Wir fürchten vielleicht hinzuzutreten, ganz nahe hinzuzutreten, immer wieder hinzuzutreten, weil wir mancher Annehmlichkeiten verlustig zu gehen fürchten. Wir fürchten um ein paar irdische Habseligkeiten. Wir fürchten uns unbeliebt zu machen vor Menschen. Wir fürchten um unsere Stellung in der Gesellschaft, weil wir Freundschaften verlieren könnten, weil jemand beleidigt sein könnte, weil jemand einschnappen könnte, und so treten wir doch nicht endgültig, nicht konsequent und dauerhaft hinzu. War es denn umsonst, dass der Vorhang ganz zerrissen ist? Wollten wir nur schnuppern? Es bleibt ja weiterhin eine ganz andere Scheidewand aufgerichtet, die zwischen dem alten Wesen der Welt und dem neuen Wesen in Christus. Und mit dieser Scheidewand bleibt auch der Streit, bleibt der Kampf, der die wahren Streiter Christi reif macht zur ewigen Ruhe. Jene, die hineingegangen sind, die anderen aber, die weiter für das Althergebrachte in ihrem Leben streiten, die bleiben dem ferne, von sich aus, und zwar mit Absicht. Und diese beiden Teile, die sind auf ewig voneinander geschieden, wie Gottes Wort sagt in Offenbarung 22,11: Wer Unrecht tut, der tue weiter Unrecht. Wer unrein ist, der verunreinige sich weiter, und der Gerechte übe weiter Gerechtigkeit, und der Heilige heilige sich weiter. Und siehe, ich komme schnell, und mein Lohn mit mir, um einem jeden so zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Diese Scheidewand, die muss überwunden worden sein durch uns in Christus, denn sonst bleiben wir im Alten hängen. Ist es nicht die Konsequenz von Golgatha? Versöhnung ist mehr als Vergebung. Versöhnung drückt Gott unter anderem so aus: Wer überwindet, der wird alles erben, und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Und das können wir jetzt in Bruchteilen von Sekunden haben. Treten wir jetzt hinzu. Gott säumt nicht, uns zu geben, wo es um seinen Willen geht. Aber dabei bleiben müssen wir, laufen müssen wir in dem Kampf, der uns verordnet ist, hinzulaufen zu ihm, der uns dazu tüchtig gemacht hat und immer noch tüchtig macht und weiter tüchtig machen wird, ist Christus. Aber er fragt uns: Wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden? Es gibt hier keinen goldenen Mittelweg, keine Neutralität für uns. Es gibt nur ein für mich oder ein gegen mich, sagt uns der Herr, er, der unser Licht und unser Heil ist. Was aber die Finsternis nicht begreifen will, in den Ungläubigen und den Ungehorsamen will sie davon gar nichts begreifen, die Finsternis. In den Christen aber will sie den Spagat, den Kompromiss, speziell dort, wo der Wohlstand erhalten bleiben will, das Ansehen vor der Welt, die Weltweisheit, die Stärke und das Hohe. Das ist aber eine mehr als gefährliche Sache. Wie einst ein alter Evangelist gesagt hat: Wenn du weiter sündigen willst, musst du aus Christus wieder heraus. Ja, solche Evangelisten sind heute nur mehr sehr schwer zu finden. Brüder, die uns die Wahrheit nach der Bekehrung auch noch sagen. So wie unser Herr sagt: Niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, denn sonst wird der neue Wein die Schläuche zerreißen und er wird verschüttet und die Schläuche verderben. Sondern neuer Wein soll in neue Schläuche gefüllt werden, so bleiben beide miteinander erhalten. Und niemand, der Alten trinkt, will sogleich neuen, denn er spricht, der Alte ist besser. Aber der Schlauch muss ein neuer sein. Unser altes Wesen hält das Evangelium vom Sohn in seiner Tragweite und Konsequenz gar nicht aus. Dann nehmen wir nur noch ein Beispiel hier, ein ganz augenscheinliches. Wenn wir die Evangelien lesen, dann sehen wir doch den Herrn Jesus Christus am Ruhetag, genauso wie am Werktag, immer nur auf das Gute bedacht. Nicht wahr? Aber die Menschen um ihn her, die an das Gute gar nicht gewohnt sind, sondern an das Böse in ihnen, die haben sich arttypisch selber geschmückt mit Ehre, mit Titeln, mit Ansehen. Und sie haben sich so mit religiösen Satzungen, mit frommen Sprüchen gefestigt, dass ihnen niemand mehr an ihren geistlichen Karren fahren kann. Das Gute, Das Leben in und aus Christus, das verdammen sie, das brauchen sie nicht. Sie wollen lieber beim Althergebrachten bleiben. Sie tun, als wenn ihre alte Art, vermischt mit Vergebung auf Golgatha, das Gute wäre. Und genauso haben auch damals die Schriftgelehrten und Pharisäer mit ihren Satzungen ihr falsches Verhältnis zu Gott verteidigt. Weh euch, sagt der Herr, denn neuer Wein in alten Schläuchen, das geht nicht. Der geht verschütt und dann folgt das Verderben, auch der Schläuche. Das Alte ist vergangen durch Christi Tod, so sagt Gott. Und vor Gott zählt jetzt zum Heil nur mehr das neue Sohneswesen, das in Christus durch seine Auferstehung geworden ist. Steht im 1. Petrus im Kapitel 1, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Und jetzt kann der neue Wein, das Evangelium vom Sohn, die Versöhnung im tiefsten und wahrsten Sinn dauerhaft und bleibend stattfinden, an uns und in uns, mit all dem Guten, das Gott bereitet hat, denen, die ihn wirklich lieben. Und so schreibt der 2. Korintherbrief im Kapitel 5, im Vers 20, so sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. Und so bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Dann denken wir daran, wie Gott sich ausdrückt, wenn er spricht zu seinen Kindern, wenn er zu euch als zu Söhnen spricht, in Hebräer 12, 5, mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Er sagt dort, mein Sohn. Und Sohn sein ist mehr für Gott, als ihm etwas vormachen. Und Sohn sein in Christus ist ein völlig neues Leben, eine völlig neue Art im Sinne des Vaters und in der Kraft und im Wesen des Sohnes. Ja, Golgatha, das Sterben und die Auferstehung Christi hat es möglich gemacht und jetzt gilt für Gott aber eines. Wie Epheser 2,10 sagt, wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Amen. Amen.